predige über einen Vers aus dem Kolosserbrief, das heißt, ich benutze ihn mehr als Aufhänger. Kolosser 2, Vers 3, da heißt es, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich wiederhole es, in Christus, Jesus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Frage, um die es mir geht, ist, was erwarten wir von Weihnachten? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, wir haben gerade beim Mittagessen eine kleine Diskussion geführt und haben uns unterhalten, wann fängt eigentlich für uns Weihnachten an, heute? Ich sagte, naja, für mich so ungefähr um 14 Uhr. Der Sohn war der Meinung, naja, so ab 15 Uhr, und die Tochter meinte dann, naja, eigentlich nach dem Gottesdienst. Man sieht schon, die Akzente sind verschieden. Da ist die Frage, was erwarten wir eigentlich von diesem Fest? Ich denke, die meisten erwarten eine schöne Atmosphäre in einer Gemeinschaft mit Menschen, die ihnen lieb ist. Nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch die Menschen natürlich. Verbunden, wenn es geht, mit schöner Dekoration, vielleicht mit Geschenken, mit Harmonie, mit angenehmer Musik. Dass das Essen gut schmeckt. Natürlich kommen auch Erinnerungen hoch, weil ja nicht alle Menschen, die man möchte, bei einem sind. Vielleicht sind sie von uns gegangen auf diese oder jene Weise. Insofern kann auch ein bisschen Wehmut in dieses Fest hineinkommen. Mancher weiß, dass vielleicht auch der Alkohol eine Gefahr ist an diesem Abend oder überhaupt. Oder da ja viele so aufgeregt waren in ihren Vorbereitungen, dass auch die Nerven so ein bisschen blank liegen und vielleicht manche heute schon einen kräftigen Familienstreit hinter sich hat. Ich hoffe, dass keiner ihn vor sich hat. Es gibt also viele Akzente eines Weihnachtsfestes. Aber die Frage ist, was bedeutet es für den Rest des Jahres? Ich meine schon, wenn Sie ein 13. Monatsgehalt bekommen und es nicht ganz ausgaben, dann wird hier noch was übrig bleiben für den Rest des Jahres. Aber mir geht es mehr so um die Melodie, die Sie kennen, alle Jahre wieder. Oder man könnte sie auch ganz neu singen, alle Tage wieder. Denn diese Person, um die es geht, Jesus Christus, der sagte zu seinen Freunden, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das wäre ja die Frage, zähle ich mich denn zu seinen Freunden? Dann wäre ja die Melodie alle Jahre wieder ein bisschen seltsam. Dann ging es mehr darum, alle Tage wieder, hat er gesagt, wäre bei uns. Oder ist Jesus für mich nur eine historische Figur, so wie Karl der Große oder Bismarck, der an dieser Reichsgründung beteiligt war? Ich achte diese Figuren, aber sie haben für mich im Moment keine Bedeutung. Ich lebe nicht mit ihnen, sondern ich weiß nur, sie haben Auswirkungen bis heute. Vielleicht hat ja Jesus so Auswirkungen nur bis heute, dass ein paar Werte unserer Gesellschaft von ihm geprägt sind, die Kultur natürlich, selbst die Demokratie hat etwas abbekommen von ihm. Geburtstage feiern wir eigentlich nur von Leuten, die sehr berühmt wurden hinterher. Denn als sie geboren wurden, wusste man ja oft gar nicht, ist das denn nun eine berühmte Person oder nicht? Es sei denn, sie wären in einem Fürstenhaus geboren, dann wird auch schon die Geburt als ein riesiges Ereignis gefeiert. Die Frage ist nun, welche Bedeutung hat Jesus Christus erlangt? Und das Erstaunliche ist, schon seine Geburt wurde vorbereitet. Gab es viele prophetische Hinweise und Ankündigung, dass das sogar irgendwie bis in den kosmischen Bereich hineingehen würde. Im Alten Testament gibt es so eine schillernde Figur, vielleicht ist die Ihnen schon mal begegnet, ein Wahrsager Bileam in 4. Mose 24, der sollte eigentlich Gottes Volk verfluchen. Aber das hat er nicht geschafft, er musste es segnen. Interessant, der Fluch trifft dort nicht ein, wo Gott einfach davor steht. Und in diesen Segensworten sagte er dann, es geht ein Stern auf aus Jakob. Das heißt, er würde ein Stern hochsteigen, wobei Sterne in der Bibel immer eine Doppelbedeutung haben, oder oft zumindest. Einmal sind es kosmische Ereignisse und zum anderen sind es berühmte Persönlichkeiten. Es ist ja heute noch so, dass wir berühmte Menschen auf Englisch Star nennen und dann meinen wir auch nicht, dass da oben am Himmel irgendwas leuchtet, sondern denken an diese berühmte Persönlichkeit. Bei diesem Jesus war es so, dass schon vor der Geburt feststand, dass ein Junge sein würde, auch ohne Ultraschallaufnahmen, und er sollte Jesus heißen. Dieser Name bedeutet auf Deutsch, Gott errettet, Gott befreit, denn Er sollte sein Volk von seinen Sünden erretten. Die Frage ist, wie könnte er das denn tun, von seinen Sünden erretten? Würde der so eine Art moralische Aufrüstung machen oder dann vielleicht König werden und die Leute auf das Gesetz festnageln? Das muss jeder halten. Wenn Sie ehrlich sind, was ich mal voraussetze, könnte sich jeder ja mal fragen, wie ist das eigentlich bei mir? Bin ich denn von meinen Sünden errettet? Wie würde ich mir das vorstellen? Vielleicht so, dass ich fehlerfrei würde? Wahrscheinlich nicht. Ich kenne niemanden, der fehlerfrei ist. Ich bin es auch nicht. Also Errettung von Sünden bedeutet nicht, dass ich perfekt werde oder Perfektionist bin. Irgendwie muss da was anderes mitspielen. Jesus wurde ja dann geboren in Bethlehem, eine Stadt, die gerade in diesen Tagen wieder Schlagzeile macht. Nach 28 Jahren israelischer Besatzung ist sie wieder in den Händen der Palästinenser. Und jetzt taucht dort wieder das Zeichen des Halbmondes auf und die Christen sind so ein bisschen in der Defensive. Interessant, dieser Name Bethlehem heißt auf Deutsch Brothaus. Lechem heißt Brot und Beth heißt Haus, also Brothaus. Dort wurde in diesem Brothaus ein Brot gebacken, das den Hunger der Welt stillt. Sicher eine ganz interessante Bedeutung. Und dieser Jesus, der da zur Welt kam, bekam dann Besuch von den Hirten, habe ich gerade vorgelesen. Die wurden von Engeln geschickt. Engel sind ja wieder in, die waren lange Zeit out in meinem Studium. Wenn man was über Engel hörte, war das oft mit großer Distanz, manchmal sogar mit Spott verbunden. Ich denke an einen Theologen, der sagte, der von diesem himmlischen Federvieh, ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht zu sehr schockiert. Und es ging nur noch darum, was für eine Funktion wird da ausgeübt, nicht wer macht das. Aber inzwischen sind Engel wieder in, man spricht in Buchläden wieder über Bücher, über Literatur, auch hier können Sie das finden. Und mancher hat vielleicht in seinem Leben auch unter uns einmal Bewahrung erfahren, wo er sagt, eigentlich könnte ich ja auch schon weg sein. Ich weiß selber nicht genau, wie das kam, dass ich noch da bin und es irgendwie ganz anders ausging, als es hätte sein können. Also solche Engel haben die Hirten geschickt und diese Engel sprachen davon, dass es Frieden gäbe auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. In der Bibel muss man oft genau hinhören. Viele Leute haben nur das Wort Frieden gehört und dann sagen sie, oh, vielleicht gibt es Ältere unter uns, die noch im Russlandfeldzug dabei waren und sagen, und wo war denn da der Friede? Oder jemand, der vielleicht einen Angehörigen in Stalingrad verloren hat oder Beziehungen zu dem Jugoslawien hat und fragt, wo ist denn dort dieser Friede auf Erden? Aber hier steht nicht, dass es Frieden auf Erden geben würde, sondern Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und jetzt wäre die Frage, war denn Hitler so ein Mensch seines Wohlgefallens? Oder der Stalin? Oder jetzt irgendeiner dieser Führer von Restjugoslawien in dieser oder jener Weise? Sind Sie denn oder ich ein Mensch seines Wohlgefallens? In der Bibel ist nur einer aufgetaucht, bei dem Gott sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und das war Jesus. Da sagte er das ausdrücklich. Und dieser Jesus, der würde dann Friede mitbringen. Wie, darüber denken wir noch nach. Ja, dann kam ein neuer Besuch. Sie wissen das, die Könige, wir vermuten, dass es vielleicht drei waren, weil sie drei Geschenke mitbrachten, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Ich deute alle Geschenke symbolisch. Gold, ein Zeichen für göttliche Qualität des Geborenen. Weihrauch, ein Bild, das in der priesterlichen Gebetssprache Verwendung fand. Er würde also ein priesterlicher Beter sein. Und Myrrhe, das ist etwas, was durch Zerreiben einer Pflanze entsteht, was dann später auch bei seiner Kreuzigung ihm überreicht wurde. Ein Hinweis, dass er auch ein Leidender sein würde. Also Geschenke, die auf seinen göttlichen Ursprung hinweisen, dass er ein priesterlicher Beter wäre und auch etwas mit Leiden zu tun bekäme. Ja, er hatte dann eine ganz normale Kindheit, wir wissen nichts darüber, außer einer Geschichte, alle anderen sind irgendwie legendenhaft erfunden und fing dann ja mit 30 Jahren seinen Dienst an zu predigen, Menschen nach Körper, Seele und Geist zu heilen, sie sozusagen wieder fit zu machen und auf die Füße zu stellen. Und wenn Leute da waren, die in ihrem Leben irgendwie gestrandet waren, hat er sich ihnen teilweise zugewendet und gesagt, du brauchst bei Gott nichts zu bringen, die Hauptsache ist, du bist selber da und er nimmt dich so an wie diesen verlorenen Sohn damals. Seine Gegner provozierte er bis zum Letzten teilweise, indem er behauptete, ich bin ohne Sünde. Wer von euch kann einen Fehler von mir sagen? Aber sein wichtigstes Lebensziel war die Erlösung. Er wusste, dass er am Kreuz sterben würde, um das höchste Opfer der Menschheitsgeschichte zu bringen und dabei die Schuldfrage zwischen Gott und Mensch zu klären. In der Bibel steht, ich weiß nicht, wie gut Sie sie kennen, dass es bei Gott nur Vergebung gibt in Verbindung mit Blutvergießen. Ich wiederhole das. Bei Gott gibt es nur Vergebung in Verbindung mit Blutvergießen, steht im Hebräerbrief. Und gleichzeitig, dass das Blut von Böcken und Tieren, die man vorher geopfert hat, die Sünde nicht wegnimmt, sondern nur bedeckt. Das heißt, es gab eigentlich keine Vergebung bisher. Und Jesus wusste, ich bin der Schlüssel in der Hand Gottes, um Vergebung für die Menschheit zu erschließen, durch die Hingabe meines Lebens und damit auch meines Blutes. Ich weiß nicht, ob heute Abend vielleicht hier auch Angehörige anderer Religionen unter uns sind. Zumindest kennt jeder von uns andere Religionen, auch teilweise persönlich. Ein ganz wichtiger Unterschied zwischen diesen Religionen und dem christlichen Glauben ist das Zentrum. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Vergebung. Und das ist ein Geschenk. Ein Geschenk kann ich nicht erarbeiten. Ich kann nicht meiner Frau sagen, falls wir uns missverstanden hätten, hör zu, ich bringe dir einen Blumenstrauß mit für 20 Mark und dann ist die Sache wieder erledigt. Entweder sie würde mir Vergebung schenken oder die 20 Mark würden dabei natürlich auch nichts bewirken. Vergebung ist ein Geschenk und es steht im Zentrum des christlichen Glaubens. Gott vergibt dir und zwar alles, nicht, weil er nicht bis fünf zählen kann, sondern weil Jesus sein Leben gab, um diese Schuldfrage mit seiner Hingabe zu begleichen. An der Stelle taucht ein Problem auf. Diese Erlösung, die ich gerade beschrieben habe, ist ein Angebot Gottes zur Problemlösung für mich persönlich. Aber ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich nehme keine Problemlösung an, wenn ich das Problem nicht erkenne. Ja, wofür brauche ich eine Lösung für eine Sache, die ich nicht erkenne? Deshalb muss Gott uns oft erst unser Herz zeigen und zeigen, wie nötig wir Erlösung haben. Ich kenne einen Mann, das heißt, ich muss sagen, ich kannte ihn, weil er leider tödlich verunglückt ist inzwischen. Der saß 12 Jahre seines Lebens im Zuchthaus, ein super intelligenter Mensch. Er hatte so ziemlich alles gemacht, was man machen konnte, schief gemacht meine ich, außer sexuellen Dingen, die hatte er nicht getan. Aber er sagte, eigentlich hielt ich mich für einen guten Menschen. Natürlich, ich habe ein paar Fehler gemacht, vor allen Dingen, dass ich erwischt wurde, war schlecht. Aber später, als er entlassen wurde, wurde in Hamburg von der Heilsarmee auf der Straße aufgefischt und kam in Kontakt mit diesen Leuten zum Glauben an Jesus. Dadurch hat sich sein Leben natürlich sehr verbessert. Aber jetzt sagte er, Gott hat mir einen Blick in mein Herz geschenkt. Und jetzt muss ich sagen, eigentlich bin ich erschrocken, wie es in mir aussieht. Ich weiß, dass ich kein guter Mensch bin, nicht nur wegen meiner Vergangenheit. Ich bin eigentlich zu allem fähig. Das sagt ein Mann, der inzwischen ein ganz gutes Leben führt. Vorher führte er ein schlechtes Leben, aber jetzt erschrickt er über sich. Vorher war er nicht erschrocken. Höchstens über die Höhe der Strafe vielleicht, aber nicht über sich. Und da er sehr scharf und pointiert formulieren konnte, hatte er dann später gesagt, wer in seinem Leben nicht auf Christus gründet, der lebt über einem Abgrund. Wer in seinem Leben nicht auf Christus gründet, der lebt über einem Abgrund. Nun, wir können Christus kennenlernen und dadurch alles empfangen, was Gott uns geben möchte. Und jetzt will ich einfach sagen, was empfange ich denn, wenn ich Christus kenne und eine Lebensbeziehung zu ihm habe? Einmal empfange ich ewiges Leben. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Ewiges Leben ist ja nicht dieser Fahrstuhl, der mit 80 irgendwann nach oben steigt, sondern ewiges Leben ist eine ewige Verbindung zu Gott, die an dem Tag beginnt, an dem Jesus, der Sohn Gottes, in mein Leben kommt und dann nie mehr abreißt, auch im Tod nicht. Das ist ewiges Leben. Viele meinen zwar, dann am Ende wäre nur so, Entschuldigung, Klappe auf, Klappe zu und das wäre es dann gewesen. Beweisen kann das keiner. Ich persönlich bin der Gewissheit, das Leben geht weiter, weil ich an einen lebendigen Gott glaube und an seinen Sohn, der diesen Tod schon hinter sich hat. Also ein Geschenk, wenn ich an Jesus glaube, ist das ewige Leben. Damit verbunden ist das zweite Geschenk, ich begegne Gott nicht mehr als Richter, sondern als Retter. Nicht mehr als einem Fremden, sondern als meinem Vater. Das ist ein Riesenunterschied. Ich habe keine Angst mehr vor einem jüngsten Gericht, so ich die denn einmal gehabt habe oder haben sollte, sondern ich weiß, ich bin bei Gott angenommen und werde vom Glauben zum Schauen gehen. Ja, was empfange ich noch? Ich werde Gottes Kind. Ich kann sagen, ich bin einer, der zu Gott gehört, weil er mein Leben ergriffen hat. Ich empfange Frieden im Herzen und er breitet sich natürlich auch in der Umgebung aus, wie Harmonie. Ich empfange Vergebung für viele Fehler der Vergangenheit und auch für solche, die ich noch tun werde, weil Gott sie aufdeckt und wegnimmt. Gott führt mich. Ich lerne sehr viel in der Schule des Lebens, aber von ihm. Bei allem Auf und Ab geht es immer weiter nach vorne und seine Lehrfächer sind ganz interessant. Gott tröstet mich und er hilft auch anderen zu vergeben. Ich habe gerade ein Lebensbild gelesen, kann ich Ihnen sehr empfehlen, von George Washington Carver, einem amerikanischen Neger, der allerdings jetzt schon 50 Jahre fast tot ist. Er war Nobelpreisträger, weil er über 300 Erfindungen aus der Erdnuss entwickelt hat, von Kosmetik bis zu, was weiß ich, Düngemitteln und Druckerschwärze. Und er hatte sagenhafte Erfindungen gemacht und wurde zu vielen Vorträgen eingeladen. Er blieb ganz bescheiden. Und auf den Wegen und Fahrten zu den Vorträgen wurde er oft verspottet, weil er ein Nigger ist. Ja, du blöder Nigger, mach mal Platz. Erste Abteilung in der Bahn, fahren nur wir, verschwinde mal. Bis er also dorthin kam, wo er einen Vortrag halten konnte, hat er sehr viele Demütigungen oft erlebt. Und dann sagte er in seinem tiefen Glauben an Jesus, ich werde mich nicht so erniedrigen lassen, dass ich jemals einen anderen hassen würde. Ich werde mich nicht so weit erniedrigen lassen, dass ich jemals einen anderen hassen würde. Das heißt, er wusste, da ist einer in mir, der hilft mir auch dort zu vergeben, wo Menschen nicht wissen, was sie tun. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Dazu gehört auch der Lebenssinn, der mir erschlossen wird in der Gemeinschaft mit ihm und sein gutes Wort als täglicher Begleiter. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen heute Abend so ein Jux-Geschenk macht, das heißt nur äußerlich juxig. Vielleicht so einen großen Kasten, den man dann öffnet und was kommt raus? Lauter Zeitungspapier und ein etwas kleinerer Kasten. Und dann öffnet man den, was kommt raus? Wieder Zeitungspapier in ein noch kleinerer Kasten. Und das setzt sich etliche Male fort. Aus Erfahrung weiß man, dass dann am Ende meistens so ein ganz kleiner Kasten ist, in dem irgendetwas Wichtiges drin ist. Vielleicht so ein kleiner Ring mit so einem Brillant dran für die Frau des Hauses oder ähnliches. Bei Christus ist das sehr oft ähnlich. Da gibt es so eine Verpackung, so Kirche, Kirchensteuer, Institution. Dann gibt es eine Gemeinde, so den nächst kleineren Kasten, wo man auch weiß, oh, das ist ja auch nicht alles nur Gold, was glänzt. Dann gibt es vielleicht noch ein Pfarrer, wo man noch irgendwas weiß. Kennen wir noch ein paar Christen? Und so geht es immer weiter nach innen. Aber ich denke, bei all dem lohnt es sich, durchzudringen, bis zum eigentlichen Zentrum, zu Christus, um in ihm die Schätze zu erkennen und zu finden. Ja, das ist sicher sehr gut. Vielleicht haben Sie zu Hause so eine kleine Plastikkarte oder mehrere davon. Ich weiß nicht, was so ein Ding wert ist, vielleicht eine Mark 50 oder noch weniger. Aber wenn da Ihr Name draufsteht und eine gewisse Zahl und vielleicht haben Sie sogar noch eine Geheimzahl und Sie überreichen das jemand, und sagen, wenn du möchtest, kannst du das in der Zukunft verwenden, so oft du es willst und brauchst natürlich. Ich verrate dir meine Geheimzahl und du darfst dich bedienen. Dann wäre plötzlich dieses kleine Plastikstück für 1,50 Mark Tausende von Mark wert. Wenn Christus mir begegnet ist, sagt die Bibel, er, der seines einzigen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm oder auch in ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, alle Gebetserhörungen, die du brauchst, sind in Christus möglich, soweit das Erbetene in Gottes Willensbereich bleibt. Ich las gerade einen ganz netten Artikel von einem ehemaligen Bundeskabinettsmitglied, Sie kennen ihn wahrscheinlich noch, Professor Apel, der mal Wirtschaftsminister war und dann Verteidigungsminister wurde. schrieb so ein paar Gedanken zu Weihnachten, auch über Jesus, und sagte, hier ist eine alternative Form der Intelligenz nötig, nämlich Glaube. Ich wiederhole das. Hier ist eine alternative Form der Intelligenz nötig, nämlich der Glaube. Und darum geht es. Glauben bedeutet eine vertrauende Beziehung haben zu einer Person. Ja, und jetzt meine Eingangsfrage wieder. Was erwarte ich von Weihnachten? Singe ich Weihnachten die Melodie alle Jahre wieder? Oder hat sich meine Melodie verändert in alle Tage wieder? Ich will noch ein paar Beispiele bringen von Menschen, wie sie Jesus Christus kennenlernten. Sei es, dass ich diese Personen persönlich kenne oder auch nur von ihnen gehört oder gelesen habe oder Kontaktpersonen zu ihnen kennenlernte. Vor Jahren fing ich mal eine Weihnachtspredigt an und sagte, Weihnachten ist ein beschissenes Fest. Ich muss das kurz begründen, warum ich das getan hatte. Ich hatte gerade vorhin in der Zeitung gelesen, da war ein Theaterstück gewesen, so eine Parodie auf Weihnachten, und da hatte ein Mann sich nackt ausgezogen auf der Bühne und über einer dort liegenden Person seine Notdurft verrichtet. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein beschissenes Fest. Und hinterher kam dann ein junger Mann auf mich zu und sagte, oh, das fand er sehr mutig, eine Weihnachtspredigt so zu beginnen. Wir haben dann weiter Kontakt gehalten über die nächsten Monate und Jahre. Er kam sehr langsam ins Fragen über Gott und dann zum Glauben an Jesus. Inzwischen haben wir einen Missionar durch ihn und seine Frau kennengelernt, die wir unterstützen. Und die Weihnachtsaktion, von der ich nachher spreche, wird unter anderem für die Arbeit dieses Missionares in Kenia sein. Aber ein Aufhänger, einfach mal so ein kleiner Schock, den er gut fand. Ein anderes Beispiel, da flog ein Physiker im Flugzeug von Deutschland nach Amerika. Und er hatte Pech, er saß nämlich neben einem sehr redegewandten und freudigen Pfarrer, der versuchte ihm sehr viel über Gott mitzuteilen. Es ging ihm irgendwo auf den Keks, deshalb bat er die Stewardess, ob sie nicht noch einen Platz hätte, wo er sitzen könnte und Ruhe hätte. Sie fand noch einen leeren Platz und setzte ihn dahin, und er war begeistert. Was er nicht wusste, war, dass er neben einem gläubigen Physiker saß und der auf sehr geschickte Art das Gespräch wieder anfing. Er hatte insofern Glück, weil der Mann, der sich versetzen ließ, ein Atomphysiker war. Sie konnten also erst einmal fachsimpeln, und auf dem Umweg über russische Atomphysiker, die auch als Menschenrechtler wie der Sacharow tätig waren und außerdem noch Christ war, kamen sie ins Gespräch über den Glauben. Und er fand das ganz interessant, hat sogar seinen Rückflug umgebucht, damit er mit diesem Mann von Amerika auch wieder zurückfliegen könnte, und hat dann ganz oben in der Höhe, wo man Gott allerdings auch nicht näher ist, auf dem Rückflug im Gebet sein Leben Jesus anvertraut. Er hatte nicht mehr sehr viele Monate zu leben, er ist ziemlich bald gestorben, aber er hatte eine lebendige Hoffnung, und seine Frau war begeistert, dass ihre jahrelangen Gebete für ihren Mann auf diese Weise Erhörung fanden. Ich denke an einen Seemann, der ein ziemlich raues Leben führte, nicht nur als Seemann, sondern auch moralisch rau, und der auf einem Schiff war, das in einem Seesturm fast unterging. Es gab ziemlich viele Löcher in diesem Schiff und sie mussten die zustopfen und zunageln. Und dann rutschte es ihm so raus, als sie merkten, so vielleicht kommen wir doch mit dem Leben davon. Sprach er mit seinem Kapitän und sagte, naja, Gott sei Dank, es hat ja vielleicht doch nochmal geklappt. Und er war ganz erstaunt. Wie bitte, was habe ich gesagt? Gott sei Dank? Das geht mir doch sonst überhaupt nicht über die Lippen. Er fluchte nur auf Gott und machte seine Spottgedichte. Aber Gott sei Dank, wie kommt das denn? Aus meinen Lippen? Ich habe gesagt, Gott sei Dank. Und da wurde er fragen, das kann ich doch gar nicht gesagt haben. Es muss irgendwie jemand anders mir in den Mund gelegt haben. Und im Laufe der nächsten Monate kam er immer mehr ins Fragen und näherte sich immer mehr Gott, bis er dann dort vor Anker ging, in diesem Leben mit Gott. Ich denke an einen Fußballspieler, der, wie es vor Jahren hier üblich war, von einem Mannschaftskapitän beim Spielbeginn eine Bibel überreicht bekam. Vielleicht erinnern Sie sich, Bayer Leverkusen hatte mal einen frommen Mannschaftskapitän, der vor jedem Bundesligaspiel seinem gegnerischen Spielführer eine Bibel schenkte. Das Besondere an diesem Geschenk war in diesem Fall, dass der Empfänger es auch gelesen hat und dabei zum Glauben kam an Jesus. Vielleicht kennen Sie ihn vom Fernsehen her, René Müller, der Torwart von Dresden. Ich denke an einen gläubigen Teenager, ein Mädchen. Die Mutter entdeckte, oh, bei ihr hat sich irgendwas verändert, das hat sie nicht von mir. Und dann wurde sie fragend und kam selber zum Glauben an Jesus. Der Mann blockte das ab, wie das Männer ja oft tun, sagen, Glauben ist sowas Weiches, so für Frauen und Töchter und so. Außerdem war er Alkoholiker, also es lag ihm sowieso ein bisschen quer. Aber er kam dann doch zum Glauben nach einigen Jahren an Jesus. Inzwischen ist er auch trocken geworden und stellt sogar teilweise seine Arbeitskraft kostenlos Gott zur Verfügung als Architekt, wobei er natürlich auch in seinem normalen Beruf arbeitet. Ja, noch ein Wort von einem deutschen Sportler, den Sie sicher kennen, vom Namen her Bernhard Lange. Er sagte, die größte Entspannung gibt mir meine Bibellektüre. Und dann sagte er an einer anderen Stelle, ich stellte fest, dass ich mich nicht auf meine guten Taten verlassen kann, um in den Himmel zu kommen. Die einzige gültige Schuldbegleichung aller meiner Fehler ist der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Ja, und jetzt noch einmal als Abschluss meine Eingangsfrage, was erwarte ich von Weihnachten? Was bedeutet es mir? Und da denke ich, Weihnachten ohne Christus ist wie ein Rad ohne Achse. Das kann man an die Wand hängen, kann es auf den Boden legen, man kann es rollen, man kann Blumen reinpflanzen. Nur eines kann man nicht, man kann es nicht sinnvoll einsetzen. Erst auf die Achse montiert, zeigt es seinen Wert. Und das würde ich auch so bei Christus sehen. Da will ich mit einem Wortspiel einfach schließen. Weihnachten heißt auch Christfest. Und deshalb wäre es gut, wenn wir unser Leben mit Christus festmachen. Und dann würde sich die Weihnachtsmelodie von selbst verändern. Dann wäre es nicht mehr alle Jahre wieder, sondern könnten wir sicher singen, alle Tage wieder und ein ganzes Leben lang erfahren, was es bedeutet, mit Christus fest verbunden zu leben. Herr Jesus, du weißt, was für jeden dieses Christfest bedeutet und ob er dieses Wortspiel irgendwo schon entdeckt hat oder annimmt für sich. Danke, dass du der Herr bist, der uns liebt, aber auch ganz persönlich nahe ist, im Leben und zum Leben. Amen.